Für mich immer schwierig, wenn man sagt, Bruder Klein, machst du noch ein Studium? Denn im Ganzen sind es 70 Studien. Also was soll ich da machen? Und es ist nicht, dass ich mich damit rühmen will, gar nicht. Denn in der Bibel heißt es, was hast du, das du nicht bekommen hast. Nicht? Und so sage ich immer, die Studien sind kein Plagiat, sondern die arbeite ich mit Gebet selber aus, nach den Bedürfnissen, die die Menschen haben. Und es gibt Leute, die sagen, Bruder Klein reitet immer auf den gleichen Themen herum, Christus unsere Gerechtigkeit. Und die kennen das Thema überhaupt gar nicht. Denn dieses Thema ist ja unendlich. Da gibt es allein im etwa 30 Themen, die wir anschneiden müssen. Schon alleine die Natur Jesus, die Heiligungslehre, das Sündenproblem und so weiter und so weiter. Da gibt es in Hülle und Fülle Themen, die wir unbedingt wissen sollten zum Aufbau für uns selbst. Und ich habe mir überlegt, was soll ich heute machen? Haben heute Morgen noch gebetet. Herr, zeig mir, was ich machen soll. Und Bruder Boden hat mir noch gesagt, es sind hier Leute, die noch nicht lange getauft sind. Und diese Tage habe ich über die Neugeburt gesprochen. Vielleicht hat der eine oder der andere gesagt, ja, ich will ein neues Herz. Ich will neugeboren sein. Und dieses Studium ist entstanden. Ich habe einmal der Jugend, da waren etwa 30, 40 Jugendliche dabei, über die Wichtigkeit von der Neugeburt gesprochen. Und nächstes Jahr, oder vielleicht nicht einmal ein Jahr gewesen, da komme ich wieder in diese Gruppe. Und da sagen mir einige, Bruder Klein, ich habe um mein neues Herz gebeten. Ich nehme es ernst. Ich glaube es ehrlich. Und ich glaube, dass ich es habe. Aber weißt du, was passiert ist? Seitdem ich um ein neues Herz gebeten habe, sehe ich mich viel schlechter. Ja, was ist denn passiert? Da habe ich mir gedacht, da muss ich eine Lösung finden. Und noch während dieser Woche habe ich ein Studium vorbereitet. Was geschieht, wenn ein Mensch neugeboren ist? Was gibt es noch alles, was wir miterleben mit dem neuen Herz? Und das will ich euch heute Morgen bringen, wenn ihr einverstanden seid. Es gibt im Leben zwei Leben, die wir wählen müssen. Wir müssen sterben und leben. Das ist unser Schicksal hier, oder es sei denn, wir bleiben leben, bis Jesus Christus kommt. Aber auch da verlangt Jesus Christus von uns, dass wir einmal sterben müssen. Und wem? Dem alten Mann müssen wir einmal im Leben sterben. Und dann, wie Paulus sagt, ich sterbe täglich, das ist nicht dem alten Mann oder der Sünde. Sondern Paulus hatte noch seine Persönlichkeit, er hatte noch seinen menschlichen Willen. Und darum hat er gesagt, als ich Jesus begegnet bin, da habe ich nicht mein Fleisch konsultiert, sondern den Geist. Und das ist bei uns täglich. Wenn wir auf unser Fleisch horchen, das sündliche Fleisch, das wir noch haben, das will nicht leiden, das sagt, nein, ich will nicht verfolgt werden. Nein, ich will nicht heruntergehen. Ich bin jemand. Ich habe den akademischen Grad. Ich kann etwas tun für Jesus Christus. Das will der Herr nicht mehr. Nein, sondern wir sagen, Herr, ich bin nichts. Ich bin eine Null. Wer gibt schon zu, dass er eine Null ist? Niemand. Aber wenn ich sage, ich bin eine Null, dann sagt er, gut, ich stehe vor dir. Was bin ich dann?
Eine C.
Eine C. Das hat schon viel Wert. Und wenn ich noch weiter heruntergehe, noch zwei Null nehmen, eine Hunderte. Und so multipliziert sich das. Wie tiefer ich gehe, umso höher komme ich mit Jesus Christus. Und darum verstehen viele nicht, dass einmal sterben, dem alten Mann. Was ist der alte Mann? Der alte Mann ist ganz einfach. Das ist der Mensch, der in Sünde geboren ist, wie David sagte, der sündigt mit Körper, Seele und Geist. Und auf Französisch heißt es Charnel. Und auf Deutsch heißt es lüstern. Das will heißen, alles was er sieht, alles was er haben kann, das möchte er. Das ist der alte Mensch. Aber der neugeborene Mensch, der ist nicht mehr lüstern. Und einmal in Tessin habe ich eine Predigt gehalten über den alten Mann, das ist ein Thema für sich. Und dann hat mir eine Schwester gesagt, der Bruder Klein, dann habe ich noch den alten Mann, denn ich bin immer noch lüstern. Ich sage, ja gut, Schwester, sieht eine Lösung, geht zum Heiland, bringt diesen lüsternen Menschen. Und der wird er den ändern und einen neuen Menschen geben. Denn es heißt ja im Korintherbrief, das Alte ist vergangen, sieh, ist alles neu, eine neue Kreatur. Ihr kennt ja alle die Bibelversen von Römer. Und ich muss sagen, dass es auch Themen gibt, wie zum Beispiel der erste und der zweite Adam. Und das ist ein Thema, das ich euch bei der nächsten Bewegung, Begegnung mal sagen sollte. Viele sagen, dass Jesus Christus der zweite Adam ist, um zu rechtfertigen, dass Jesus eigentlich in der Gestalt und in der Natur von Adam gekommen ist, vor dem Sündenfall. Nein, nur kurz erwähnt. Jesus hat mit dem ersten Adam überhaupt nichts zu tun, sei es nur das Verhältnisgesetz. Das ist alles. Denn der zweite Adam, der erste Adam hat uns Sünde, Tod und Verdammnis gebracht. Hingegen, der zweite Adam ist in Jesaja als ein Vater genannt. Und wenn er Vater ist, dann hat er Kinder. Und so ist Jesus Christus der Vater von denen, die neugeboren sind und die im sündlichen Fleisch leben, aber seine Gesinnung haben. Denn wer Sünde tut, ist nicht nur eine Tat. Und die Leute sind sich gar nicht bewusst, was das ist, wenn jemand in die Sünde fällt. Da ist nicht nur eine böse Tat geschehen, sondern eine Charakteränderung. Der Mensch hat eine Charakteränderung bekommen. Wollen wir das mal sehen mit Adam und Eva? In dem Moment, wo sie gesündigt haben, hat sich ihre Gesinnung, ihren Charakter geändert durch die Sünde. Und darum ist es so schwerwiegend, wenn ein Mensch in eine Sünde fällt, dass selbst sein Charakter auch geändert ist. Und darum sagt Schwester Weid, gewisse Sünden brauchen wieder Monate, gewisse Zeiten, bis sie wieder zurück sind in den Zustand, wo Jesus sie will. Und bei den meisten Christen, ich meine Christen, fängt das Christenleben mit Römer 7 an. Wenn wir im Bibelkommentar lesen von den Adventisten, es ist keine Hetzpropaganda, ich habe das nicht gerne, aber wir müssen offen miteinander sprechen. Da steht, wir können nicht wissen, wer Römer 7 ist. Nein, wir können es wissen. Römer 7 ist die Person, die das Gesetz kennt. Die das Gesetz halten will, aus sich heraus. Und Römer 7 ist der Mensch, der entdeckt, dass die Sünde ein Gesetz ist in seinem Körper. Und ein Gesetz arbeitet 24 Stunden. Eine Demonstration. Wie lange kann ich das so halten?
Mein Willen. Nicht
mit lange. Einem Willen.
Nicht lange.
Nicht lange. Warum? Warum kann ich nicht lange halten?
Ich stärke euch.
Gewicht.
Natürlich, die Anziehungskraft.
An die Gesetzmäßigkeit gebunden.
Das ist Gott, der dieses Gesetz uns gegeben hat. Jetzt ist aber das Gesetz der Sünde. Hat das uns Gott auch gegeben?
Das haben wir uns angeholt.
Ja.
Geerbt.
Ich klage Gott nicht an, nein. Aber, dass wir Sünder sind, ist auch Gott schuld dabei, dass wir im sündlichen Fleisch leben. Und viele sagen, Bruder Klein, du lässt es Gott. Nein, Gott musste das Vererbungsgesetz in Adam hineinlegen und die Kinder von Adam haben seine Charaktereigenschaften mitbekommen. das sündliche Fleisch.
Das konnte
nur. Und warum musste Gott dies machen? Ganz aus einem einfachen Grund. Jesus kam aus einer Linie, da kam Seth und so weiter, David, alle diese Vorahnen von Jesus Christus, die hatten alle das Vererbungsgesetz. Und Christus hat von 62 Generationen dieses Vererbungsgesetz auf sich genommen, um es zu besiegen. Und das ist ein wunderbarer Gott, den ich lieben kann, dass Jesus Christus als Mensch wie ich, nicht mit meiner Gesinnung, mit meinem Fleisch, auf diese Erde gekommen ist, dieses Vererbungsgesetz getragen hat, besiegt hat, und so kann ich nicht sagen, weißt du, mein Großvater war schon so, meine Mutter war schon so, wie soll ich denn anders sein?
Das ist, was Sie sagen.
Natürlich.
Ist in meinem Fleisch und Blut.
Ja, ist mein Fleisch und Blut. Dann sage ich, ja, Jesus hat das auch getragen, aber hat es besiegt. Er ist für mich ein Beispiel. Nicht mein Großvater oder meine Mutter oder meine Großmutter ist mein Beispiel, sondern Christus. Und das ist ein wichtiges Thema in unserer Gemeinde. Und das ist das größte Thema, das bekämpft wird, die Natur Jesus. Was ich da Schwierigkeiten habe in der Schweiz, da macht ihr überhaupt gar keinen Begriff. Macht mir nichts aus. Wisst ihr, der Herr hat mir so ein Art Entengewand gegeben. Da läuft alles rund. Es muss so weit kommen. Der Mensch in Römer 7, der erkannt Gott. Er glaubt an Jesus Christus, an das Gesetz. Und er will gehorchen. Und gewisse Gewohnheiten werden sich sogar bei ihm ändern. Aber was ich gelesen habe in Römer 7, sagt immer, ich will oder ich will nicht. Und da ist der Haken da drin. Und dann sagt er eines Tages, ach, miserabel, was heißt das auf Deutsch? Elender Mensch, der sich ja, kann ein elender Mensch denn gerettet werden in diesem Zustand? Nein, er sucht eine Lösung. Und dann sagt er, der Herr sei gepriesen, ich habe die Lösung gefunden. Und er findet sie in Römer 8, wo er ein anderes Gesetz findet. Und dieses Gesetz der Schwerkraft kann aufgehoben werden. Die Menschen haben es erfunden, zum Beispiel mit dem Ballon. Da wird Gas hineingetan, das leichter ist als Luft, und der Ballon steigt. Und so ist es auch bei uns. Ich muss dieses Gesetz von Römer 8 annehmen, das Gesetz des Lebens und des Geistes, das mich frei macht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und wenn ich dieses Gesetz habe, regiert dann das alte Gesetz noch in mir? Nein, nein. Und darum sagt Galaterbrief, auf dass nicht das Fleisch auf euch herrsche, sondern der Geist, Geist groß geschrieben, der Heilige Geist soll dann über mein Fleisch herrschen. Ich habe euch schon erzählt von Nikodemus, dass wer von Fleisch geboren ist, der ist Fleisch, das heißt, das ist doktrinal unterrichtet, das ist die Zeremonialgesetze, das ist alles, was wir haben in der Adventgemeinde, das ist alles gut und recht. Wir haben sogar ein Gemeindebuch, ich habe es zu Hause, aber es sollte eigentlich nicht kommen, dieses Gemeindebuch, einmal in einer Generalversammlung von der Generalkonferenz, da hatten sie abgestimmt, wir wollen kein Gemeindebuch. Einige Zeit später ist es dann doch gekommen. Wisst ihr, wir haben eben harte Köpfe auch bei uns. Und Schwester Weiz sagt, die Organisation ist von Gott, aber vieles ist menschlich. Und wenn einer so mit den Ellbogen arbeitet, dann kommt er durch. Und dann wird noch gewählt. Und obwohl der eine die Recht hat, die Mehrheit gewinnt. Aber ist die Mehrheit immer unbedingt die Stimme Gottes?
Nee.
Nein, eben nicht.
Das geht keine Demokratie.
Und ich will mich da nicht aufhalten, denn ich habe euch schon bereits erzählt von Nikodemus, dass Christus gesagt hat, wer von Geist geboren ist, Das ist Geist. Das will so viel heißen. Ich will da jetzt dir den Heiligen Geist geben in dein neues Herz und ich will eine Umschulung, eine Neuerziehung machen mit dir. Die Erziehung, die du hast gehabt als Pharisäer, ist gut und recht, das war für diese Zeit, aber jetzt kommt eine neue Schöpfung, eine Neugeburt und ich habe diese Neugeburt gelebt. Das Gesetz ist Fleisch geworden und der neue Mensch ist Fleisch geworden in Jesus Christus und er hat ausgelebt, das Gesetz. Und darum sage ich heute, der Adventist, der sich befriedigt mit den 10 Geboten, der kann schief gehen. Denn nicht lügen, das kann auch jeder anständige Mensch machen. Aber die Wahrheit sagen, das ist noch viel schwieriger. Es gibt viele Menschen, die haben nie gestohlen. Aber etwas gegeben haben sie nie. Nein, der Adventist soll sich sagen, mit dem Gesetz habe ich die Sünden erkannt, in denen ich früher gelebt habe. Das ist jetzt hinter mir. Das habe ich ins Allerheiligste gebracht. Meine Sünden, die das Gesetz gebrochen haben. Und jetzt betrachte ich Jesus Christus, die Bergpredigt. Das ist dann viel schwieriger, als nur den Buchstaben zu halten. Und darum bin ich einverstanden im Galaterbrief, dass, und im Timotheus, für wer ist das Gesetz?
Für die Gottlosen.
Für die Gottlosen, für den Übeltäter, für den Verbrecher. Für den ist das Gesetz. Aber für uns sollten die 10 Gebote nicht mehr gültig sein, sondern die Bergpredigt. Da sollten wir uns im Spiegel anschauen, was noch zu gereinigt werden muss. Wenn ich dann aber von Satan überwältigt werde und ich falle in eine Sünde, dann klagt mich das Gesetz an.
Ja, Bruder? Ist es nicht so, dass die ganze Bergpredigt nur eine Ausarbeitung ist vom 10. Gebot?
Natürlich. Natürlich.
Nur das 10. Gebot?
Ja. Ja, ja. Es ist ein Ausleben, was Gott eigentlich damit alles noch meint dazu. Aber eben die Pharisäer, die haben es auch gemacht. Die haben auch die 10 Gebote erweitert. Und was hat es dann gegeben? Ein Joch, den sie selber nicht einmal tragen wollten. Aber der Herr, wenn wir die Bergpredigt anschauen, wer tut es dann? Ich oder er in mir? Und darum sagt Paulus, das Geheimnis der Piety, der Frömmigkeit, hat sich erfüllt, wo? Nicht ich lebe, sondern Christus in mir. Das ist das Geheimnis, das sich erfüllt.
2. Korinther 3.
Ja. Ja.
Für uns ist das Gesetz tot, weil wir es also nicht mehr sündigen, nachdem wir die neue Natur haben. Ja. Aber wir sollen das Gesetz den Gottlosen predigen.
Natürlich,
wir sollen. Darum ist es so wichtig.
Und diese zeigen, wo sie sündigen. Das stimmt schon, ja, gut.
Ist es nicht so, dass der Paulus sagt in Römer 7, dass er hat das ganze Gesetz erfüllt, außerhalb der 10. Gebote.
Ja.
Und das hat er gemacht, was war die Sache. Dann ist aber die Bergpredigt gekommen. Und das 10. Gebot wurde etwas ausgegeben. Der Gedanke von Begierde und den Ursprung von aller anderen Sünden, die Begierde als solches, und das hat Jesus ausgegeben.
Doch.
So können wir niemals sagen, dass die 10 Gebote gelten oder nicht. Aber die Leute gehen immer davon aus, 9 Gebote sind da und das 10. Gebot, das ist der eigentliche Dreh- und Angelpunkt.
Es heißt im Galaterbrief, dass das Gebot da gewesen war, um die Menschen gefangen zu halten in diesen Geboten. Und bis zum Gesalbten. Und als der Gesalbte kam, da war er die 10 Gebote verkörpert.
Ja.
Er hat gezeigt, was die 10 Gebote darstellen. Ja, bitte.
Der Galaterbrief sagt, dass das Gesetz unser Zuchtmeister war, bis auf die
die Zeit, wo wir mündig wurden.
Ja.
Das schreibt Paulus, er vergleicht das hier mit einem Knaben, der heranwächst, bis dass er mündig wird. Und danach ist der Zuchtmeister nicht mehr über den Knaben, sondern er kann nun frei entscheiden, er ist zum Gesetz der Freiheit, wie er das immer formuliert, hindurchgerungen.
Der richtige Adventist, der neu geboren ist, und der schaut die 10 Gebote an, sagt, ich bin frei davon. Ich muss nicht mehr lügen, ich muss nicht mehr stehlen, und so weiter und so weiter. Er fühlt sich frei gegenüber dem Gesetz, weil er Christus betrachtet und verwandelt wird in den Charakter von Jesus, und der Charakter von Jesus übertritt die Gesetze nie. Und man hat, Schwester Weiß, die Frage gestellt, ist jetzt im Galaterbrief dieses Zitat das Zeremonialgesetz oder sind es die 10 Gebote? Was hat sie für eine Antwort gegeben?
Beides
ist
es. Es gibt mehrere Zeugnisse in der Richtung.
Beides ist es. Also ist es die 10 Gebote, ich schreibe sie nicht ab, ich brauche sie immer wieder, wenn ich zu den Leuten spreche. Ja, warum haben wir diesen Zustand auf dieser Welt? Weil ihr die 10 Gebote mit den Füßen tritt. Solange sie nicht neu geboren sind, haben sie die 10 Gebote nötig. Bitte.
Es ist aber nicht zu beachten, dass es auch heißt in Johannes, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten.
Ja.
Und seine Gebote sind nicht schwer.
Aber von wem spricht hier Johannes? Von Jesus Christus.
Seine Gebote.
Ja, der seine. Ist der Geber der Gebote. Denn Jesus Christus selbst hat gesagt, Moses hat gesagt, aber ich sage euch, er geht also weiter. Und darum müssen wir Jesus betrachten in seinem Leben. Er soll mein Vorbild sein. Und dann machen wir die 10 Gebote keine Schwierigkeiten mehr.
Mhm. Ja, nur wenn man dieses in der Gesamtheit begreift, was du sagst, dann kann man das wirklich geistlich verstehen und geistlich. Es ist doch so, was man ja hier auch, er wird von uns solchen Menschen machen, und wir werden auch daran kommen, die sich bekehren lassen von Gott, dass er das Gesetz in mein Sinn und Herz schreibt, das, wo das Gesetz nicht mehr in Buchstaben ist, ist im Herzen, wenn ich dann kein Gebot übertrete, werde ich auch durch das kein Fluch des Gesetzes mehr. Dann halte ich automatisch indirekt mit der Kraft Christi die Gebote. Ich darf natürlich das nicht missverstehen, dass man sagt, die Gebote sind ganz außer Kraft gesetzt. Bloß sie sind nicht mehr anwendbar für Dinge von Herzen.
Du hast jetzt vorgegriffen. Ich wollte nämlich sagen, was ist jetzt mit den 10 Geboten geschehen bei dem Mensch, der neu geboren ist? Wo sind die 10 Gebote?
Er ist genauso da, wo Jesus Christus auch ist. Was er gesagt hat, am Anfang der Bergpredigt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz von den Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und wenn wir da sind, wo du gerade gesagt hast, dass Christus in uns ist, wenn wir da nicht auch die Gebote erfüllen, dann erfüllen wir sie. Und da sind wir auf dem gleichen Punkt. Wir schaffen nicht ab, wir erfüllen.
Genau. Und darum heißt es in Ezekiel, in Jeremia, in der Hebräerbrief, ich will einen neuen Bund machen mit euch, ich will mein Gesetz wohin schreiben? Auf die Tafel? Nein, in euer Herz. Und das ist der neue Bund, bitte.
Ist es dann richtig, dass wenn die Gebote in unser Herz versenkt werden, das ist das Neue Testament, dass unsere Gebote in die Herzen versenken. Dass unser Herz hiermit eine Lade des Bundes wird.
Ja, natürlich. Warum nicht?
Auf dem dann die Feuersäule oder die Rauchsäule reinthront.
Ja. Jetzt habe ich noch einen anderen Gedanken. Wenn ein Mensch neu geboren ist, das habe ich in meinem Frankreich ein Studium darüber gemacht, plötzlich kam mir in den Sinn, dass du solltest einmal vom Unterbewusstsein sprechen. Und da habe ich gesagt, es gibt viele Menschen, die leben in ihrem Leben immer noch mit der Vergangenheit. Wenn ihr ein neues Herz verlangt habt von Gott, dann schaut nicht mehr auf euer vergangenes Leben. Und viele Menschen leben immer noch mit dem Unterbewusstsein. Das ist sozusagen wie ein Eisberg. Nur ein Zehntel vom Eisberg schwimmt oben auf. Aber diese Menschen sind ständig bedrängt. Sie sind ständig in Sorgen. Ja, damals habe ich das und jenes gemacht. Und das sage ich, das sind Tiefseetaucher. Das sind Menschen, die holen das, was der Herr ins Meer hineingelegt hat, wieder hervor. Und solche Tiefseetaucher haben wir auch in den Gemeinden. Da geschieht irgendetwas, das ist in Ordnung gebracht worden. Und dann nach einigen Jahren sagt, ja, ja, weißt du, der damals hat er das und das gemacht. Das sind Tiefseetaucher, sage ich. Die bekleiden sich mit diesem Gewand, gehen herunter und holen das wieder heraus. Denn es heißt im Hebräer, im Römerbrief, dass Gott uns das, was wir in der unbewussten Zeit gemacht haben, nicht anrechnet. Das legt er ins Meer. Aber was wir tun als bekenntliche Christen, das steht im Allerheiligsten geschrieben. Da müssen wir einmal Rechenschaft ablegen. Und darum möchte ich auch euch ans Herz legen, arbeitet nicht oder lebt nicht mit der Vergangenheit, sondern schaut auf die Zukunft, was der Herr mit euch erreichen will, was er alles verheißen hat. Lebt in der Zeit der Verheißung und sagt euch, ich kann es nicht, aber der Herr kann es in mir machen. Das ist die wunderbare Verheißung. Und wie viele mühen sich ab, wie der Katholik oder so, mit Werksgerechtigkeit. Und selbst der neugeborene Mensch ist in die Gefahr, wieder in Werksgerechtigkeit hineinzukommen. Wir sollen immer jeden Tag sagen, Herr, ich kann's nicht, mach es du in mir, bitte.
Werksgerechtigkeit, um das Thema von vorhin nochmal anzuschneiden, gleich Gesetzlichkeit, gleich Selbstgerechtigkeit, gleich Gesetz. Mhm. Während andere von Gott frei geschenkt ist, vom Geist Gottes gewirkt im Herzen. Das ist gesetzlich, was wir für Gott tun müssen.
Ja.
Und Gnade ist, was Gott für uns in Christus durch den Geist tut.
Schwester Weizer, wenn ein Herz sich Gott übergeben hat und er ist neugeboren, dann wird sein Herz eine Forteress, sagt sie, eine Burg, die uneinnehmbar ist für Satan. Glauben wir das? Warum? Weil er da drin Besitz genommen hat. Aber wir dürfen nicht ein Hintertürchen aufmachen, dass so böse, wie es heißt in der Offenbarung, Vögel hereinkommen, falsche Lehren oder irgend so etwas. Nein, wir sollen gut aufpassen mit Christus, dass wir ja nicht eine Türe auftun und der Feind wieder hereinkommen kann. Bitte?
Das ist eine große Gefahr, wie du das sagst. Es gibt viele Leute, die denken, dass mit der Taufe das, was in der Vergangenheit war, jetzt weg ist und dass da nichts mehr rechtgesetzt werden muss. Aber es gibt viele Leute, die in ihrer Zeit vorher allerhand angestellt haben, das, was wirklich mit Menschen auch ins Reine gemacht gehört. Und ich glaube, dass dadurch auch viele Leute unter Dauerlast, unter Dauerschuld zu leiden haben.
Stimmt schon. Wir müssen alles, was wir geweigert haben, mit dem Namen nehmen. Denn wenn die Zeit...
Das soll ja eigentlich vor der Taufe sein.
Vor
ja, ich lasse mich ja nicht taufen, wenn ich noch von der Vergangenheit es nicht in Ordnung
komme. Bitte, die Taufe ist bei vielen Menschen noch gar nicht die Neugeburt, sondern nur eine doktrinale Zusage. Das war meine Erfahrung. Ja. Ich bin ein Adventist geworden, habe gesagt, ich muss doch eine Religion haben, hatte keine Religion. Mein Großvater war, und mein Onkel waren Prediger bei der neoapostolischen Kirche. Liegt vielleicht ein Blut, dass man, dass das übernommen wurde. Und sie wollten immer, dass ich zu ihnen komme. Und der Herr hat mich beschützt, dass ich nicht zu ihnen komme. Aber dann habe ich die Adventlehre angenommen. Ich fand sie wunderbar, besonders die Prophetien. Aber ich bin der alte Mensch geblieben. Ich habe immer noch weiter Sachen gemacht, die man nicht hätte machen sollen. Und erst 12 Jahre später habe ich dann von der Neugeburt erlebt. Und da wurde ich erst ein anderer Mensch. Und heute, damals habe ich auch gepredigt, weil ich eingesetzt wurde als Laienpredigt. Da habe ich doktrinal gepredigt, Geisterweissagen gepredigt, manchmal Sachen gepredigt, die ich überhaupt selber nicht einmal getan habe. Ich habe eine wie man sagt, Moralpredigt gehalten. Aber heute predige ich aus Erfahrung. Das ist etwas ganz anderes. Und was ich jetzt damit auch sagen will, wenn Jesus Christus in mir wohnt, in meiner Festung, dann passiert noch etwas. Dann räumt er aus. Dann kommt er in meine Burg, räumt aus. Dann schaut er in meine Bibliothek und sagt, weg mit den Sachen. Dann schaut er in dort, wo ich meine Kassetten und meine Schallplatten habe, weg mit dieser Sache. Dann kommt er sogar noch in die Küche und sagt, du, das will ich nicht, dass du das benutzt in deiner Küche. Weg damit. Und so räumt er auf. Und dann räumt er noch anderswo auf. Dann sagt er, ich habe gemerkt bei dir, du könntest immer noch ein wenig neidisch sein auf den Bruder, der jetzt mehr weiß als du. Das darfst du nicht haben. Und der Stolz, alle diese Sachen, ich habe da geschrieben, Ambition. Das ist etwas, was viele Geschwister, wenn sie neu geboren sind, dann sagen, ja, jetzt will ich steigen, wie ein Ballon. Das ist die Selbstsucht. Das soll nicht sein. Und er wird auch alle Bücher sagen, du, das ist schon christlich, du meinst, das sei christlich. Weg damit, das ist nicht ich, der das inspiriert habe. Ja, bitte?
Wie lange dauert dieses Weg damit?
Ha, das kommt sich auf uns an, wie wir kapitulieren. Ich habe schon...
Ist das alles das?
Nein, das ist auf uns selber. Das kommt auf uns selber an. Wie viel Mal, ich habe einmal eine Erfahrung gemacht. Da war bei uns, ich hatte 15 Jahre Diät heime gehabt mit meiner ersten Gattin. Denn es muss Hunger da sein dafür. Aber... da war ein Mann bei uns, der hat sich bekehrt und das war ein Geistheiler. Und dann hat mich die Frau eingeladen in das Haus, das war auch eine Schwester. Und dann sagt die Schwester, das ist doch nicht wahr. Du hast hier noch spiritistische Bücher in deinem Schrank. Weg damit. Sagt sie, nein, 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 das kann noch nützlich sein. Wisst ihr, was passiert ist in diesem Haus? Als ich herauskam aus diesem Haus, da hatte ich kniehoch bis dahin Flöhe. Wer hat mir diese Flöhe angehängt? Satan. Satan. Denn das Haus war sauber. Ich habe das Badzimmer gesehen. Alles habe ich gesehen. Sehr schöne Villa, saubere Villa. Der hat Millionen verdient, dieser Mann. Und da habe ich mir gesagt, da stimmt etwas nicht. Die hat sich taufen lassen, um wieder Leute zu überwinden in ihre Theosophie hinein. Aber was musste ich machen mit meinen Flöhen? Ich gehe in das
Wasser springen.
Mein Auto war vor der Villa und plötzlich hat es angefangen zu regnen.
Und
richtige Spaghetti sind heruntergefallen. Da habe ich meine Hosen herum. Gekrempelt, die Schuhe ausgezogen, die Socken ausgezogen
und dann Regen
ausgeschüttet.
Ja, wo kam die denn her?
Ja, von Satan. Satan kann so etwas
der
machen.
Der kann sauer, klar.
Auch in Ägypten.
Die hat er gesammelt für dich.
Natürlich hat er gesammelt. Als Ägypten Moses die Kröte herbeigebracht hat, die existierten schon, oder? Ja, die Zauberer, die sagten zu ihren Engeln, bring mir Kröte her. Und die hatten es gemacht. Das ist doch ganz etwas Einfaches für Satan. Auch die Natur gehört ihm. Es ist ja auch unter ihm, die Natur. Gut, gehen wir weiter. Jetzt hat Jesus ausgeräumt und dann sagt er, ich habe dir deine Mentalität, deine Persönlichkeit nicht weggenommen. Du bleibst eine Persönlichkeit, du wirst mir dienen, so wie du bist. Und da habe ich etwas gelesen im Großen Kampf. Satan kann einen Menschen, der neu geboren ist, wohl noch überrumpeln, aber er kann ihn nicht mehr forcieren zu sündigen. Er kann ihn nicht forcieren. Und dann heißt es, aber er wird ihn in den legitimen Sachen noch versuchen. Und jetzt will ich euch sagen, er will kein Roboter aus uns machen, sondern da kommt eben der Unterschied zwischen Sündigen und Fehler machen. Ich mache einen Unterschied und Schwester Weid macht das auch. Denn sie sagt, wer mit dem Kleid der Gerechtigkeit von Jesus Christus gekleidet ist, der hasst die Sünde, aber er wird wohl noch Fehler machen. Und anderswo sagt er, wenn wir einmal neu geboren sind, dann wird der Heiland uns noch Sachen zeigen, die nicht nach seinem Charakter sind, und wir werden noch öfters weinen, auf den Knien vor ihm gehen ins Heiligtum und bekennen, was wir noch für Irrtümer gemacht haben. Aber Irrtümer sind nicht Sünden. Ich habe es nicht gewusst, da kann man es mir nicht als Sünde anrechnen. Es kommt wohl aus meinem sündigen Fleisch. Das stimmt. Jetzt wollen wir mal schauen, dass die Regenerierung, die der Herr versprochen hat, sich erfüllt in uns. Da nehme ich als erstes die Liebe. Gott hat die Liebe in uns hineingelegt. Das ist legitim. Und ein Mensch, der neu geboren ist, sagt, ich muss lieben. Das ist schon falsch. Aber der Herr hat die Liebe uns gegeben, damit ich meine Brüder liebe, oder? Damit ich meine Kinder liebe, meine Eltern und so weiter. Wie stark ist diese Liebe? Das ist manchmal sehr zerbrechlich. Da sagt einer zu seiner Frau, weißt du, Brigitte oder Emma, ich liebe dich, also ich könnte ohne dich gar nicht mehr leben. Und dann nach 3 Tagen gibt's Krach und da sagt, scher dich nach Hause, geh wieder zu deiner Mutter. Das ist die menschliche Liebe. Und die sagt der Herr, ich will dir meine Liebe geben. Darum, wenn wir einmal neu geboren sind, brauchen wir die Liebe von Jesus. Er will sie mir geben. Das ist etwas ganz anderes. Da liebe ich meine Gattin nicht nur, weil ich einen Kaufvertrag gemacht habe mit ihr. In der Wäschheit hat meine Frau unterschrieben und konnte den Vertrag nicht einmal lesen. Er war auf Französisch. Sie wusste gar nicht, was sie unterschrieb. Aber eben, heute liebe ich sie, weil sie eine Gefährtin ist für mich. Sie ist meine beste Sekretärin. Wenn ich sage, Brigitte, irgendwo steht das in den Zeugnissen oder in den Büchern. Kannst du mir das suchen? Die hat eine Mordsgeduld. 2-3 Stunden lang sucht sie, bis sie mir den Beweis gebracht hat. Da steht's. Oder ich mache irgendwo eine Predigt und dann sage ich irgendetwas, das ich so hervorgesagt habe. Entschuldigt, wenn ich sage, inspiriert. Ich glaube daran. Und dann greifen mich die Leute an und sagen, Bruder Rein, woher hast du das? Und dann liest meine Schwester, meine Brigitte, Geisterweisheit, und sagt sie, du, hast du das Buch schon gelesen? Sag ich, nein. Da steht genau das, was du in deiner Predigt damals gesagt hattest. Jetzt hast du den Beweis. Gott arbeitet so mit uns. Er soll uns nicht stolz machen, sondern im Gegenteil demütig machen, dass der Herr mit einer Kreatur, wie ich bin, solche Geduld hat und noch mit mir arbeitet. Also, Liebe, wir brauchen unbedingt, mit dieser Liebe können wir noch sündigen, parteiisch sein und so weiter, Fehler machen. Aber pass auf, wann wird ein Fehler eine Sünde?
Wenn sie zur Gewohnheit
wird. Ja, genau. Ein Beispiel. Da gehe ich eine Adventistin besuchen und sie ist am Stricken. Am Sabbatnachmittag. Ich glaube nicht, dass es der Wille Gottes ist, dass du hier strickst. Ach doch, ich stricke für Tabea. Ja, selbst Tabea, das kannst du in der Woche machen. Es ist nicht der Wille Gottes, dass du das tust. Er sagte, eigentlich hast du recht. Eigentlich hast du recht. Studieren wir lieber das Wort Gottes zusammen. Gut. Sie hat es eingesehen. Ich sagte, das ist ein Fehler, den ich hier gemacht habe. Und 3 Monate später besuche ich sie wieder. Sie stricht wieder.
Ja, das ist also.
Das ist Rebellion.
Das ist eine Sünde.
Jetzt nehmen wir das zweite. Und beim zweiten habe ich A und B. Seid nicht schockiert. Ihr seid vernünftige Menschen. A ist der Appetit am Tisch. Der Herr, das ist legitim. Wenn ich irgendetwas sehe in einem Schaufenster, Und ich weiß ganz genau, das ist nicht für mich. Das ist schädlich, da ist viel zu viel Zucker da drin. Aber das Wasser läuft mir im Mund zusammen, weil ich neben solche Sachen gern habe. Schwarzfelder dort, Kirsch und so weiter, oder so etwas. Nimmt mir dann Gott den Appetit weg?
Nein.
Aber die Vernunft, weil ich gelesen habe, dass Milch und Zucker und Eier Gift ist, das sagt mir die Vernunft, nein Herr, das will ich nicht essen. Da muss die Vernunft siegen. Da kann mir der Herr den Appetit nicht wegnehmen, aber wenn ich sündige, stehle oder so etwas mache, von dem muss ich gereinigt werden. Da muss ich das Gegenstück bekommen. Ja, bitte?
Das wäre ja schade, wenn er den Appetit
wegnimmt. Ja, aber natürlich.
Keine Freude.
Gut, jetzt haben wir noch Appetit B, und das ist der Appetit sexuell, der sexuelle Appetit. Den hat Gott uns auch hineingelegt. Ja, was mache ich mit dem? Ja, eben, das sagt Schwester Weil. Bei vielen Leuten hört das Evangelium an der Schwelle vom Schlafzimmer auf. Auch hier muss die Vernunft siegen. Man sagt, man soll nicht aus dem Familienkreis heraussprechen. Aber wenn wir gerufen werden, manchmal 8 Tage, eine ganze Woche lang, werden wir gerufen, morgen und abend Studien und dann am Nachmittag, habe ich mit den Leuten, mit den Jugend, Spaziergänge, wo sie dann ihr Herz ausschütten, sagt der Kleine, ich habe das oder jenes. Ja, glaubt ihr, dass wir da zusammen schlafen in dieser Woche? Da denken wir überhaupt gar nicht daran, an so etwas. Wir sparen unsere Kräfte. Die Vernunft muss siegen hier. Ich bin kein Fanatiker, dass ich sage, der Beischlaf sei eine Sünde.
Wir haben konkrete Sachen in der Bibel und Geisterweissagen. In der Bibel, die Übertreibung, dass man nur zusammenkommen soll, sagen manche, auch von den Adventisten wegen Kinderzeugen. Das ist ja Übertreibung.
Nein.
Aber Schwester Weiß schreibt, ja, es sind auch einige in der Reine, ich weiß das persönlich. Aber Schwester Weiß schreibt auch andersrum deutlich, dass an sich erlaubt, doch innerhalb der Ehe, willst durch Übertreibung zu schweren Sünden. Ja, wenn ich nur an Sex, mehr an Sex als an mein ewiges Heil denke.
Wisst ihr, es geht hier nicht nur um den Akt, sondern der Mensch, dem das etwas Wichtiges geworden ist, ist Sklave von dieser Sache. Der ist gar nicht frei. Gut, wir wollen dieses Thema abbrechen, aber es gehört auch zur legitimen Sache. Da soll jeder selber mit sich abrechnen. Dann kommt das Dritte, und das ist der Existenzkampf, der Erhaltungstrieb. Jeder muss arbeiten, um sein Brot zu verdienen. Wenn ich aber jetzt am See wohne, und ich sage mir, ich möchte doch ein Schiff haben, und möchte da fischen, und jetzt nehme ich noch eine zweite Arbeit, und der arbeitet dann bis 12 Uhr nachts, der zündet seine Kerzen an beiden Enden an. Dann wird es auch eine Sünde. Braucht er das wirklich? Dann haben wir den Wissensdrang. Der Herr hat selber gesagt, auf das ihr wisset. Paulus hat auch gesagt, auf das ihr wisset. Wir sollen es wissen. Und Unwissenheit kann sogar zu einer Sünde werden. Wenn ich dem Polizist sage, weil ich in eine Einbahnstraße hineingefahren bin, das habe ich nicht gewusst, ja, der klebt mir dennoch eine Buße auf. Und wenn zum Beispiel der Heiland kommt und ich sage zum Heiland, du, weißt du, ich habe das gemacht, was mir der Franz und der Hans und der andere gesagt hat. Ja, der Vorsteher gesagt hat, ich habe es getan. Was wird mir Jesus sagen? Ja, was habe ich dir gesagt? Du hättest auf mich hören sollen und nicht auf Menschen.
Das hat er ja auch zum Adam gesagt, natürlich. Weil du auf die Stimme deines Weibes gehört hast.
Und der Wissensdrang ist sehr wichtig. Wir sollen wissen, wenn ein Buchevangelist vor die Türe kommt, auch selbst dann soll ich sagen, was hast du da in deiner Mappe? Denn es gibt Sachen bei unserem Verlag, die ich nicht mehr lese.
Beispiel?
Ja.
Bitte?
Noack.
Das war immer getroffen.
Dr.
Noack.
Siehst du? Ja, ganz gefühlt.
Oder das Büchlein. Der Wunderbare. Es gibt ein kleines Büchlein, das ist damals herauf, der
Es ist der Ersatz für den Weg zu Christus.
Das sollte ein Ersatz werden für den Weg zu Christus.
Der bessere Weg?
Nein,
das ist der einzigartige.
Das
ist der einzigartige.
Dann wisst ihr, dass dieser Name von dem, der das geschrieben hat, in der Liste ist von denen, die abgefallen sind in unserer Gemeinde. Das ist Bruder...
Die 250 Männer?
Ja, die 250 Männer, da die das Buch geschrieben haben,
Christian ist dort drin.
Es ist schade, ich bin manchmal viel zu viel dokumentiert. Ich bekomme immer die Sache so hereingeschrieben. Das ist gut. Es gibt zwei Brüder, zwei Ärzte. Ja, wie heißen sie schon wieder?
Martin Bach.
Nein, die zwei Ärzte.
Ah.
Ja, das kommt mir vielleicht dann noch.
Was haben die gemacht?
Einer war Arzt in Hongkong, in diesem großen Spital.
Ständisch.
Ja. Die haben ein Buch geschrieben über den Abfall von Australien. Und dann hat er sich gefragt, soll ich diese Brüder denunzieren? Also,
einen Namen
nennen. Und dann sagt er, doch, ich will es tun. Und von diesem Büchlein ist der Name von diesem Bruder aufgegeben. Heppenstahl und so weiter, alle diese Namen sind. Ja, alle diese Namen sind.
Ja, aber jetzt muss man sagen, was in diesem Büchlein steht.
Und in diesem Büchlein steht nur die göttliche Natur von Jesus Christus.
Menschliche Natur ist
komplett ausgelassen. Die menschliche Natur ist vollständig ausgelassen. Mhm. Und das ist ja der Zweck, den Sie wollen. Ja.
Bruder Knechter hat in Lüneburg jetzt eine letzte Vortragsreihe gehalten. Und da spricht er auch über die Natur Jesu. Und da sagt er wortwörtlich, ich habe mich mit den leidenden Brüdern besprochen, mit Bruder Gerhard Hasel, Dederer und wie die heißen, habe sie um Rat gefragt, ob das richtig ist. Und dann bringt er diese neue, moderne Sicht, und das ist auf Kassette, und der von der Stimme der Hoffnung, der junge Bruder, wie heißt er schnell?
Klingeberg,
der gibt noch einen Anhang dazu, aus diesem Buch.
Aha.
Und dieser Anhang, der ist furchtbar. Das ist ganz unbiblisch.
Wir waren in Frankreich eingeladen, und da ist eine Schwester, die übersetzt die Kassetten von Bruder Knechtle. Ich liebe ihn, den Bruder Knechtle. Ja, ein patenter Kerl. Ja. Und dann sagt sie, du, hier habe ich eine Kassette über die Natur Jesus. Was ich jetzt schon gemerkt habe, du bist sicher nicht einverstanden. Und am Sabbatnachmittag waren wir eingeladen zum Mittagessen, und da kommt ein älterer Bruder, und hat man ihr vorgestellt, Bruder so und so, sag ich, ach, das freut mich jetzt. Du bist der Freund von meinem Onkel. Wer ist dein Onkel? Sagt Bruder Schülere. Der war früher Präsident in Frankreich, mein Onkel. Lange Jahre. Sagt, das war mein bester Freund.
Und da hat er gesagt, das war noch einer, der bodenständig.
Das war noch einer, der bodenständig gepredigt hat und nicht diese Ehrlehren gepredigt hat, wie wir heute haben.
Du sagst noch, wie die Natur Jesus.
Wie zum Beispiel wie die Natur Jesus. Und dann sagt er, weißt du, was passiert ist? Ich war letztens eingeladen in eine Predigertagung, und da kam ein deutscher großer Theologe, und der sagte, wir fangen unsere Versammlung eine halbe Stunde früher an. Ich habe auch etwas Wichtiges zu sagen. Und da hat er die neue Natur Jesus gebracht. Mhm. Und da hat man ihn gefragt, junge Prediger oder Predigerschüler sind zu ihm gekommen, zu diesem älteren Bruder, der 90 Jahre alt ist heute.
Aber den kommt
noch. Aber der kommt noch, klar. He? Was glaubst du dazu? Sagte, das ist der größte Abfall. Das ist ein wichtiges Thema. Für uns war es eine Säule in unserem. Das hat uns den Unterschied gegeben, auch von den anderen Gemeinden, nicht? Und der predigt ist Abfall. Er wollte den Namen nicht sagen. Ja,
bitte. Warum hat man das damals nicht direkt, sagen wir, der Präsident, aber doch leitende Brüder in Washington 1956 zugelassen? Von Dr. Barmus und Martin, dass sie so falsch informiert werden und sogar unsere Bücher rausgenommen waren von Prediger, die wirklich echte Botschaft gepredigt haben, sonst hat das verleugnet. Warum hat man im Adventboten später, Jahre später, das intern bisschen ausgeglichen, aber man hat das von den Evangelischen bis heute höchstwahrscheinlich noch nicht bereinigt.
Diese Geschichte von Barmus und von Dr. Martin, wir wollen da nicht darüber sprechen, das kennen wir nicht. Das ist alles
vorbei.
Viele sagen, es hat schon einen Bart, obwohl Dr. Barmus ist natürlich gestorben, Dr. Martin lebt aber heute noch. Aber ich muss sagen, ich habe einen Artikel gelesen in der Revue Adventiste, Adventrevue, und da stand darin, L'Église Adventiste réhabilité. Das war der ganze Schlüssel, warum sie diese Sachen hatten. Das heißt, die Adventgemeinde ist rehabilitiert und nicht mehr anerkannt als eine Sekte. Fahren wir weiter. Wichtiger ist das Evangelium. Ja. Dann haben wir den Willen. Gott hat uns eine gefährliche Sache gegeben, einen freien Willen. Selbst wenn wir neugeboren sind, haben wir immer noch den freien Willen. Wir sind keine Sklave von Jesus Christus. Und wir haben immer noch die Entscheidung, die freie Entscheidung, wenn der Herr mir etwas sagt, ja oder Amen dazu zu sagen, oder sagen, nein, Herr,
auf die Verschiebebank
tun und sagen, ach, das ist dann später. Das ist sehr gefährlich. Dann haben wir sechstens die Strebsamkeit. Jeder Mensch soll streben, und auch Paulus hat gesagt, wir sollen streben, etwas zu erreichen mit Christus.
Auf den besten Namen.
Ja. Und ich denke daran, er sagt auch, es ist gut, wenn zum Beispiel ein Prediger, ein Laie Ältester werden will oder Diakon oder irgend so etwas. Und da ist mir einmal etwas aufgefallen. In einer Gemeinde ist der Älteste gestorben und am nächsten Sabbat kommt ein Bruder nach vorne und sagt, liebe Geschwister, es tut uns doch leid, dass dieser Bruder gestorben ist. Es war ein wirklich tüchtiger Mensch und so weiter. Aber jetzt brauchen wir einen neuen Ältester. Ich glaube, ich bin der Mensch dazu. Ja. Das ist auch Strebsamkeit.
Ja.
Ich kenne den Bruder persönlich, habe viel mit ihm gelebt und zusammengelebt. Und wir hatten manchmal auch solche Dinge zusammen. Das ist legitim streben. Aber wie? Das ist eben die Frage. Siebtens, die Reaktion.
Ist das legitim?
Ja, Strebsamkeit ist legitim.
Ja, natürlich. Streben, wir sollten Streber sein.
Ja, wir sollen Streber sein.
Aber ist es legitim?
Legitim,
was dieser Mann hier gemacht hat.
Nein. Er meint legitim nach dem sündlichen Fleisch.
Das war legitim nach dem sündlichen Fleisch, was er gemacht hat.
Das war ganz normal.
Es ist normal. Ja,
aber das ist so gesehen, aber das war legitim.
Legitim ist zulassen, ja, zugelassen. Erlaubt etwas.
Legitim ist etwas, was nicht gesetzwidrig ist.
Legitim ist dasjenige, was vom Gesetz her zuverlässig ist.
Ja, natürlich.
Erlaubt ist.
Erlaubt ist, ja. Erlaubt ist. Aber eben, man kann aus legitimen Sachen es entarten, dass es nachher sogar eine Sünde wird. Ja. Oder eine schwere Charakterfehler kann es werden. Gut, gehen wir weiter. Unser Leben besteht aus 80% aus Reaktionen. Da kommt eine Schwester und sagt, du Bruder Klein, du solltest unbedingt wissen, dass das und das nicht erlaubt ist. Und dann sagt man, sie hat mir aus den Schwanz getreten. Und dann bellt man zurück.
Ah ja.
Und das ist eine Reaktion. Da komme ich nach Hause und sage, nein, du hast dich nicht richtig benommen. So hätte Christus sich nicht benommen. Und da zeigt uns Gott erlaubt, dass solche Sachen passieren. Beim neugeborenen Menschen. Damit er entdeckt, was noch da drin steckt. Dass er immer noch empfindlich ist. Und zurückgibt. Tennisspiel machen. Und dann bitten wir den Herrn und sage, Herr, ich danke dir. Ich habe einmal in einer Gemeinde gesagt, liebe Geschwister, ihr habt Probleme hier in eurer Gemeinde. Ich weiß es. Der Prediger hat es mir gebeichtet. Gebt mich nichts an. Aber wenn jetzt ein Glied sündigt, dann tretet nicht noch mit dem Schuh auf ihn herauf. Oder wenn er dann in Ordnung gebracht ist, sagt er, der hat das und das gemacht vor ein paar Jahren und so weiter. Nein, das ist nicht eine echte Gemeinde, sondern sagt Halleluja. Oh, dann haben sie solche Augen gemacht. Wie kann ich Halleluja sagen zu einer Sünde? Sag ich doch. Jetzt ist die Sünde offenbar geworden. Und Schwester Weiz sagt, in der letzten Zeit werden die Sünde des Volkes noch mehr offenbart. Das stimmt. Gut, was soll ich machen? Dann soll die Gemeinde sich zusammenschließen und beten, dass dieser Bruder oder diese Schwester diese Sünde ins Allerheiligste bringt, damit es dort ins Gericht kommt, dass er das Gegenstück bekommt und Sieger wird. Dann ist er nicht mehr dieser Sünder, den man immer noch anschaut, sondern er ist der Sieger. Und dann kann er einmal in einer Gebetsversammlung sagen, Herr, ich danke dir für den Sieg, den du mir gegeben hast. Das wäre eine Gebetsversammlung gewesen. Gut, gehen wir weiter. Wir haben alle das Gesetz der Vererbung in uns. Alle. Auch Jesus hat es getragen. Und das ist ja das, was man heute abstreitet. Und das ist für mich so wunderbar, dass Jesus Christus auch gekämpft hat mit dem Vererbungsgesetz von Maria, von David und von all seinen Vorahnen. Aber mit 62 Generationen.
Ich habe nur drei.
Und ich habe nur drei Generationen.
Oder vier.
Oder vielleicht maximum vier Generationen. Das kann ich halt mit der Bibel beweisen. Gut, und auch medizinisch wird es bewiesen heute mit den Chromosomen.
Ja, was meinst du da?
Dass gewisse Eigenschaften, die du hast, wenn du jetzt Urgroßvater wirst, dann haben deine Enkelkinder diese nicht mehr.
Dann kann Jesus auch nicht
mehr.
Ja,
eben.
Doch,
hat Jesus
auch nicht mehr. Doch, Bruder.
Er musste sich dann.
Weil er ist aus einer Blutsverwandtschaft gekommen. Hingegen wir haben uns vermischt. Das ist der Unterschied. Wenn ein Mensch dreimal, viermal verheiratet ist, dann ist das Blut so vermischt, dass diese Eigenschaften vom Urgroßvater nicht mehr drin ist. Hingegen von Jesus, der kam aus einer Linie, der war ein Blutsverwandter. Das liest du aus der Bibel. Nur ein Blutsverwandter konnte einen Sklaven erkaufen. Diese Lehre müssen wir auch mal studieren.
Das war ein Symbol auf Christus.
Das war ein Symbol auf Christus. Studier mal das. Das ist sehr interessant. Gut, gehen wir weiter. Wir wollen da nicht eine Streitfrage machen, aber sie stimmt.
Kommen wir Fragen,
oder? Naja, gut, kommt dann nachher. Also, dann haben wir 10. Das Gefühlsleben. Und da fallen viele Leute herein auf die Gefühle. Wir sollen nicht auf die Gefühle gehen, sondern auf die Wahrheit, auf die Tatsachen. Denn ein Gefühlsmensch ist gefährlich. Der könnte sentimental werden und sagen, ach, gut, das hat er einmal gemacht, das ist doch nicht so gefährlich und so weiter. Dann drückt man das Zeug herunter und nimmt vielleicht Menschen in Schutz, die im Grunde genommen angeklagt werden sollten. Also verlasst euch nicht auf eure Gefühle. Das ist alles noch legitim. Und dann haben wir noch etwas anderes bekommen. Das sind unsere 5 Sinnesorgane. Es gibt Menschen, die haben 6. Aber der neugeborene Mensch hat nur 5. Und auch hier muss eine Regeneration sein. Viele Menschen sagen mir, der Kleine, das stimmt etwas nicht. Jetzt sagst du jetzt etwas, das glaube ich nicht. Es heißt, dass wir den sündlichen Körper behalten bis zum Schluss. So, ja, das stimmt. Aber in Thessaloniker heißt, auf das ihr heiligt, was? Körper, Seele und Geist. Und wie viele Menschen lassen sich taufen, aber der Körper wird nicht geheiligt. Die gehen weiter mit ihrem Essen und was alles ist. Auch der Körper muss gezüchtigt und geheiligt werden. Ich sage nicht, dass wir heiliges Fleisch bekommen. Das haben früher Adventisten gesagt, ja, dass wir heiliges Fleisch bekommen. Aber wir müssen unsere Sinnesorgane umschulen lassen von Jesus Christus. Meine Augen, was schaue ich an? Meine Ohren, was höre ich?
Meine Papille.
Bitte.
Das kann ich doch schon nicht mehr selbst bestimmen.
Doch.
Nein. Das kann ich schon nicht mehr selbst bestimmen. Wenn ich heute irgendwo durch eine Stadt hindurchgehe,
ja,
da kann ich nicht die Augen zumachen, da sehe ich nämlich nichts mehr. So, und was ich da an Bilderflut mitbekomme, ja,
da kann ich mich nicht mehr verschließen.
Du kannst aber bestimmen, was diese Bilder in dir ausrichten.
Moment, es geht doch erstmal um den Eingang. Es geht doch erstmal um das, was ich aufnehme. Ja. Und genauso ist doch mit den Ohren auch. Ich will euch ein Beispiel nehmen. Wir waren dieses Jahr zelten gewesen. Wir haben über Wert gelegt, einen ruhigen Zeltplatz zu finden. Und jetzt haben wir auch einen gefunden und dachten auch wunderbar, schön. Und ihr wisst ja, wie das mit dem Zelt ist, nicht? Da kann man also das Gras wachsen hören durch. So. Und dann haben wir dort auf dem Zeltplatz genächtigt, war alles schön, auf dem Zeltplatz war alles schön, und plötzlich so um 10:30 rum eine laute Musik. Wir dachten zuerst, wo kommt die denn her? Das darf doch nicht wahr sein, so ein ruhiger Zeltplatz. Da war 300 Meter entfernt eine Diskothek gewesen, die wir gar nicht vorher festgestellt haben.
Ja.
So, jetzt warst du nach dieser Musik auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Das hat alles nichts gelöst.
Freunde, ich bin mit dir hundertprozentig einverstanden, diese Sache. Aber wo ich nicht einverstanden bin mit diesem Studium, ist das, dass wir doch sagen müssen manchmal, nein, das schaue ich nicht an.
Mhm.
Was meine ich damit? So nicht mitmachen. Wenn ich eine Zeitschrift bekomme, wo Sachen drinstehen, ja, soll ich sie dann auftun und anschauen? Warum? Alles, was ich sehe, bleibt hier drin. Ich mag mich erinnern, ich habe damals, als ich in der Westschweiz war, da hat mein Meister mir gesagt, du, das Beste, damit du Französisch lernst, geh ins Kino, da hast du ein Freibillett. Da wirst du das Ohr an die französische Sprache hören. Was habe ich für einen Film gesehen? Rasputin. Ich sehe ihn heute noch.
Ja, ja.
Aber jetzt ist es heute so. Gehe ich extra jetzt so einen Film anschauen?
Ja.
Das meine ich damit.
Na ja,
mach ich das extra. Ich weiß, wenn ich in die Stadt gehe, da bin ich vor dem Stopp und rechts daneben ist ein Bild, das ich sehe. Ja, es fragt sich, was ich jetzt mit diesem Bild mache. Das ist das. Und auch meine Ohren und all das. Wenn ich es verhüten kann, dann soll ich es machen. Das meine ich damit. Du hast schon recht. Wir sind heute Sklaven in dieser Welt. Und dann haben wir die Papillen auf unserer Zunge. Das sind Geschmackssinn und das alles. Und das ändert sich tatsächlich. Ich habe vor einem Jahr auch diese Studien gebracht im Saarland. Und da sagte mir ein Bruder, du hast recht. Es hat gewisse Speisen gegeben, denen ich richtig verfallen war. Obwohl ich wusste, aber wenn ich es sah, dann weckte sich das. Und heute habe ich einen Widerwillen gegen solche Speisen. Ist das nicht eine Regenerierung? Doch. Und dann gehen wir noch zweitens, 12. Da heißt es, eine Umschulung von unserem Leben. Lebensgewohnheiten, die wir umschulen müssen, wo wir uns sagen müssen, so sollst du nicht leben. Da habe ich noch Offenbarung, Kapitel 14, Vers 12 aufgeschrieben.